Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Passage 2 am Mikrofon Bernhard Senn. Pilger, die ins Heilige Land ziehen, tragen in ihrem Herzen Geschichten und Bilder, die sie seit der Kindheit aus der Bibel kennen. Nun wollen sie endlich einmal selbst dort stehen, wo sich alles abgespielt hat, die Magie der Orte erfahren, Gott erfahren. Doch gibt es diese Magie überhaupt oder spielt sich hier nur ein frommer Wahn ab? Und zu allen Zeiten war eine Fahrt ins Heilige Land gefährlich. Auch heute ist es eine Gratwanderung. Hier das Durchwandern einer Art religiösen Disneylands, lukrativ organisiert und genau überwacht von den christlichen Kirchen, dort die aktuelle Lage von Menschen in einem mühsam befriedeten Land. In unserem heutigen Feature nimmt sie Rainer Schildberger mit auf diesen Weg voller Widersprüche.
Am ersten Tag des Monats Juli im Jahre des Herrn 1483 sahen wir fern sich etwas aus dem Meer erheben und wussten nicht, ob es Land, Nebel oder Wolken waren. Auf Mittag merkten wir, dass es Gebirge war. Da verstanden wir, dass wir an dem heiligen, gelobten Land waren, um dessen Willen wir unsere Heimat verlassen und viel Leiden und Todesgefahren auf uns genommen hatten, und knieten alle nieder und sangen mit hoher Stimme Gott zu Lob und Dankbarkeit.
Ich fühle mich aufgehoben, ich fühle mich gut, wenn ich weiß, also ich bin jetzt in einer langen Kette von Menschen, die das auch empfunden haben, die da auch waren. Ich bin jetzt da, wo schon vor 1000 Jahren die Kreuzritter gelaufen sind, wo vor 2000 Jahren Jesus gelaufen ist, wo vor 3000 Jahren David vielleicht gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob es mich verändert, aber es ist für mich faszinierend, das zu wissen und zu spüren.
In deinen Toren werde ich stehen, du freie Stadt Jerusalem. In deinen Toren kann ich atmen, erwacht mein Lied.
Vom Negev über Galiläa nach Jerusalem. Eine Pilgerreise durch das Heilige Land.
Feature von Rainer Schildberger.
Mit Texten des mittelalterlichen Pilgers Felix Fabri und aus dem Neuen Testament.
Alsbald wir aus der Barke das Heilige Erdreich betraten, da saßen die heidnischen Herren auf Teppichen und ließen zu sich führen einen Pilger nach dem anderen, fassten ihn scharf ins Auge und fragten, wie er heiße und wie sein Vater hätte geheißen, und schrieben alles auf. Danach zählte man uns alle in einem tiefen alten Gewölbe, wie man Schafe in einem Schafstall zählt.
Dann kam ja irgendwann einmal so Schießerei da im Hintergrund, ja, zwei, dreimal. Und da habe ich schon gespürt, dass einige unserer Gruppe da eigentlich recht schnell recht nervös geworden sind. Ich selber bin in solchen Situationen relativ gelassen. Da werden Siedler beschossen. Das betrifft mich aber jetzt, wenn ich hier reise, gar nicht. Der Konflikt würde mich auch direkt betreffen, wenn ich irgendwo da in die Schusslinie von den rivalisierenden Gruppen kommen würde.
In dem Gewölbe lagen wir drei Tage mit großer Unruhe, denn es war Unfrieden im Land mit den Arabern. Wären etliche Pilger über Meer gekommen, ohne Erlaubnis des Papstes, sollten sich hüten, dass keiner allein, ohne Gesellen und Geleitmann ginge.
Zu allem bereit, was die Seele befreit, Tage, Freude und die Zeit, atme tief und mein Herz wird weit.
Wir haben es ja ganz komfortabel, wir werden hierher geflogen und mit dem Bus hingebracht. Ich finde es ein tolles Gefühl.
Zu allem bereit.
Die erste Etappe. 21 Pilger und ich auf dem Weg in die Wüste. Unser Bus rauscht auf nagelneuer Asphaltstraße an Geröllfeldern entlang. Vorbei an den Bretterverschlägen der Beduinen, den gesicherten Wasserpumpen der Israelis und einem Hochsicherheitsgefängnis. Am Horizont Rauchfahnen von Industrieanlagen. Und irgendwo eine verlorene Schirmakazie. Kamele zwischen Autowracks. Draußen flimmert die Luft. Dies ist das Land der Propheten und Versprechen, das gelobte und gebrochene Land. Alles soll hier heilig sein, heißt es, an den Wassern, den Mauern und auch hier in der Wüste.
Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt und blieb dort 40 Tage bei den Tieren.
Aus der Klimaanlage im Bus kommt eiskalte Luft. Ich friere, während draußen jeder vor der Hitze Schutz gesucht hat. Wir halten am Eingang einer Schlucht. Die Wucht des Temperatursturzes nimmt mir für einen Moment den Atem. 6 Liter Wasser Minimum für jeden, sagt der Reiseleiter Hartmut Hahn beim Aussteigen. Und keiner geht ohne Kopfbedeckung. Er lebt seit über 30 Jahren in Israel.
Und hier, aber jetzt nicht gerade beeindruckend, weil er ziemlich mitgenommen ist um diese Jahreszeit, der sogenannte Salzstrauch. Die Blätter kann man essen. Die sind ziemlich wasserhaltig.
Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat.
Ich habe meine spirituelle Seite verloren. Und ich will noch mal gucken, ob es diese Seite noch gibt.
Wer bin ich? Was will ich? Wo soll's hingehen mit mir?
Ich bin hier mitgegangen, um zu wandern, in Stille und zu mir kommen.
Jetzt lasst uns einfach mal ziehen, eine Weile. Wollte gleich am Anfang mal einfach ganz in Stille gehen. So, 10 Minuten, Viertelstunde, ein bisschen hier ins Tal rein. Auf uns wirken lassen und dann können wir auch gerne wieder sprechen.
Jesus aß nichts in diesen Tagen und ihn hungerte. Da trat der Teufel zu ihm und sprach: Bist du Gottes Sohn, so sag diesem Stein, dass er Brot werde.
Ich bin ergriffen, ja, eigentlich fast überwältigt von dieser wunderschönen Schöpfung. Da werden Worte ganz klein.
Seit Stunden laufen wir durch das Wadi Afdat, ein von Rangern bewachtes Naturreservat. Kahle Felsen, glühender Sand, ab und zu ein Strauch. Wir üben, den Alltag hinter uns zu lassen, uns von allem zu lösen, leer zu werden und uns schließlich zu öffnen. So sollen wir in uns Raum schaffen für das Kommende. So werden wir zu Pilgern. Also lassen wir uns von der Hitze dörren und schauen selbstvergessen auf die Steine, ohne ein Gespräch oder eine andere Ablenkung. Wie köstlich schmeckt da das mitgebrachte Wasser, wenn wir endlich im Schatten hoher Felsen rasten. Und wie hungrig bin ich nun nach dem Wort.
Und es ist gut, dann einfach nochmal auf Worte zu hören, die lange, lange, lange gewachsen sind und geläutert und immer wieder dann sich bewährt haben.
Und Jesus antwortete: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes.
Der Gott, der mir hier in der Wüste begegnet, der macht Menschen nicht klein. Der zeigt ihnen seine Liebe zu jedem Menschen, zu jedem Wesen, zu der Taube da oben, den Steinböcken, den Libellen, die hier fliegen, den Vögeln, den Sträuchern, die hier wachsen, dem Wasser, das hier fließt, den Steinen, die sich hier herausgebaut haben.
Immer wieder innehalten ausruhen, nachdenken, miteinander reden und wieder schweigen und dann wieder weiter. Da, wo der Eberhard läuft, ist echt absolute Hitzefest. Da geht er überhaupt keinen Millimeter Wind. Das ist unglaublich. Und jetzt haben wir einen Hund, 12 Uhr mittags.
Läuternd ist das Leben in der Wüste. Reinigend, da kommen die Dinge klarer heraus.
Wie der Wind die Wolken treibt, trägt mich was durchs Leben.
Die Pilger gehören zum Umfeld des Pfarrers Hermann. Sie kommen aus dem Schwäbischen. Lehrer, Verwaltungsangestellte, Ärztinnen, Rentner, Studentinnen. Die Jüngste ist 18, die Älteste über 80. Die meisten gehen auf die 60 zu, haben ihr Berufsleben fast hinter sich.
Wie der Wind die Wolken treibt, trägt mich was durchs Leben. Alles fügt sich und es bleibt.
Was ich wirklich neu noch mal beginnen wollte in dem Jahr, war, dass ich ganz eindeutig alles auf meine religiösen Interessen richte und sehr viel Zeit dafür gebe. Dass meine Zeit nicht vergeht mit irgendwelchen Zeugs, was mich nicht interessiert.
Dass sonst nichts da war, außer dem Wind, das fand ich schon ganz große Sache. Und auch die Nähe da, obwohl ich die anderen noch nicht gekannt habe, aber sie waren nahe, sie waren Wegbegleiter. Ich hätte nicht allein den Weg gehen mögen.
In der Abenddämmerung sahen wir eine zahllose Menge großer Fledermäuse umherfliegen. Man sagte uns, dass sie sich mit Vorliebe auf das Gesicht eines Menschen setzten und dessen Nase in einem Augenblick abbissen. Es erschien uns unerträglich, die Nacht über hier auszuhalten. Deshalb nahmen wir wieder unsere Esel und ritten in der Dunkelheit auf die Berge zu. Dort ruhten wir in den Kleidern bis zum Morgen. Als wir erwachten, griff ein jeder zuerst nach seiner Nase, bevor er prüfte, ob seine Habe unberührt geblieben war.
Der Bus bringt uns ins Kibbutz Maschabei, das Nachtquartier mitten in der Hügellandschaft des Negev. Der Kontrast zu den 5 Stunden zuvor könnte nicht größer sein. Palmen stehen hier, ein Gärtner mäht den Rasen, die Leute fahren in Elektroautos über gefegte Straßen. An den Bäumen hängen Lautsprecher und jede Menge Hinweisschilder. Zum Speisesaal, zur Schule, zum Schwimmbad.
Jetzt haben wir einen grotesken Platz, ein Riesenschwimmbad. Im Hintergrund nur Wüste, Berge, alles grün ringsum. Also schon etwas also gewöhnungsbedürftiges.
Die sind da wahnsinnig stolz drauf, dass sie wirklich aus der Wüste Quadratmeter für Quadratmeter Grün abbringen. Und es kommt natürlich dann immer der beklemmende Gedanke dazu, das Wasser fehlt anderen. Das ist ja ein großer Zankapfel zwischen Syrien und Israel vor allem dann auch, dass da eben am Hermon systematisch die Quellen von den Israelis abgezapft werden.
Wir kühlen uns ab und beziehen schlichte Bungalows. Vor dem Abendessen versammeln wir uns in einem Kreis unter Bäumen mit Pfarrer Hermann.
Rabbi Susa von Anipoli pflegte auf seinen Wanderungen über die Lande folgendermaßen zu den Menschen zu sprechen. Ich fürchte mich nicht davor, dass ich dereinst, wenn ich nach meinem Tode vor dem Allmächtigen stehe und von ihm gefragt werde, Rabbi Susa, warum bist du deinem Volk kein so großer Führer geworden wie Mose? Ich fürchte mich vielmehr davor, wenn ich gefragt werde, Susa, warum bist du nicht Susa geworden? Warum bist du deinen Gaben und Fähigkeiten so fremd geworden, so unähnlich?
Ich hatte 30 Jahre so einen Quäler wie, oh je, du musst irgendwo hin. Dein Beruf ist vor Menschen, obwohl du das nicht so gut kannst. Und vor allem nach den Ferien. Ja, weil nach den Ferien war ich völlig entwöhnt, vor Gruppen zu stehen.
Vielen Menschen ist ihr Leben sehr mühsam, sehr anstrengend. Vielleicht auch deswegen, weil ein Leben an sich vorbei sehr mühsam sein kann.
Ich kann nicht schlafen. Es ist zu heiß im Zimmer. Die Susa-Geschichte geht mir nach. Bin ich schon der, der ich sein soll, der ich auch hätte werden können? Es gab und gibt so viele Möglichkeiten und dann doch wieder nicht. Ich sitze in Unterwäsche am Straßenrand im Kibbutz und pflüge mein Leben durch. Gelungenes, Missglücktes, Niederlagen. Jetzt sterben und die Frage gestellt bekommen, warum bist du nicht der geworden, der du werden wolltest? Ich konnte immer Ja sagen zu meinem Leben, auch jetzt, in diesem schlaflosen Moment. Und wie ich gerade glücklich bin, mit mir hier im Wüstenkibbutz kommen fremde Gestalten auf mich zu. Ich erkenne zwei junge israelische Frauen in Uniform. Sie tragen Maschinenpistolen über der Schulter und fragen mich, ob alles in Ordnung sei. Ich bejahe und sie gehen, kichern, bis sie zwischen Palmen verschwinden. Wir übernachten inzwischen im Westjordanland. Hier bewachen sie Tag und Nacht ihre Siedlungen. Überall sehen wir nun Soldaten.
Inzwischen ging der Mond auf und wir ritten an Schluchten entlang und über abschüssigen Fels. Überall hatten die Heiden hohe Steinhaufen gemacht, für ihre Zauberei oder um Mohammed zu ehren, und hingen an den Steinen Fetzlein und Lumpen. Die riss ich ab und warf sie auf den Boden, nahm weiße Steine und malte Kreuze viel, dass die Heiden sehen, dass Christenleute da gewesen wären.
Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und gingen davon und ließen ihn halbtot liegen.
Da ist eine Senke in diesen schroffen Abhängen und alle Wallfahrer, die gingen so und so auch Jesus und so trifft er hier auf Zachäus.
Komm, dann machen wir es doch so. Reichen wir uns die Hand. Und ich spreche ein Gebet. Der Herr ist mein Hirte. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück.
Der Morgen graut. Wir stehen auf einer Anhöhe in der judäischen Wüste am Einstieg ins Wadi Kelt. Es ist der alte Pilgerweg zwischen Jericho und Jerusalem. Heute Westjordanland und in palästinensischer Selbstverwaltung.
Wir gehen heute durch ein solches Tal, das recht finster sein kann.
Zone A. Betreten für Israelis verboten. Der Staat Israel will es so. Keiner seiner Bürger soll sich in Gefahr begeben. Das gilt auch für unseren Reiseleiter. Wenn herauskommt, dass er hier ist, kann er seine Lizenz verlieren.
Wir müssen jetzt irgendwie darüber und da hoch, bis wir zum nächsten Punkt kommen, wo wir rasten können im Schatten.
Es begab sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Der sah den Mann dort liegen und ging vorüber. Desgleichen ein Tempelwächter.
Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn.
Wir sind hier, um der Geschichte vom barmherzigen Samariter nachzuspüren. Einem Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium, bei dem es um die Frage geht, wie man das ewige Leben erlangen kann. Hier scheint alles noch so wie in der Bibel. Felsen, Schluchten, Höhlen. Zum ersten Mal auf dieser Reise gehen wir einen Weg, den auch Jesus gegangen sein könnte. Auf einem Hügel am Horizont ist die neue Zeit zu sehen. Eine israelische Siedlerburg im besetzten Land. Antennen, Horchposten.
Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen.
Das Samaritergleichnis weiß ich noch, wie ich das als Kind gehört habe auf der Schulbank. Da war ich vielleicht 7. Jetzt bin ich 60. Also seit 53 Jahren geht mich das Gleichnis irgendwie an. Das Samaritergleichnis, eine Haltung oder eine geistige Frage. Bin ich in der Lage, sowas umzusetzen? Und meine Antwort ist, ja, ich will.
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürchte ich nicht.
Mir hat es sehr gut gefallen, dass der Samariter dem unter die Räuber gekommenen Halbtoten Verwundeten Wein und Öl auf die Wunden goss. Und so habe ich einen Wein vom Hermon mitgebracht und ein Öl von der Olive. Und das soll reichen, dass wir unsere Wunden auch benetzen, einreiben.
Ich wandere mit einer der Lehrerinnen ins Tal Richtung Jericho. Wir sollen einander von Wunden in unserer Seele berichten. Zunächst schweigen wir und lassen den Abstand zu den anderen größer werden. Zögernd suche ich in mir nach schmerzhaften Gedanken oder Erinnerungen. Da beginnt die Lehrerin zu reden. Sie spricht über ihren Sohn, der unheilbar krank ist, spricht von einer Last, die schwer zu tragen ist, spricht von Hoffnung und Verzweiflung. Ihre Offenheit löst auch mir die Zunge. Ich erzähle von meinem behinderten Bruder und wie schwierig es im Alltag ist, ihm zur Seite zu stehen, weil mich mein eigenes Leben schon genug fordert. Und ein Samariter bin ich auch nicht. Es tut gut, all das endlich einmal auszusprechen. Gerade gegenüber einer Fremden ist es auch irgendwie leichter. So werden wir einander zu Vertrauten in dieser unbekannten Welt.
Da führte ihn der Teufel auf einen hohen Berg und zeigte ihm die Reiche der Welt. Und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest.
Wir stranden in einem riesigen Einkaufszentrum in Jericho. Souvenirs in meterhohen Regalen, lange Schlangen vor den Essensbuffets. Arabische Ordner dirigieren uns zu den Tischen. Hinter den verstaubten Scheiben erkennt man den sogenannten Berg der Versuchung Jesu, auf den eine Seilbahn führt.
Niemand soll glauben, dass der Besuch der heiligen Stätten ein bloßes Herumspazieren ist. Schon wegen der Sonnenhitze, dann wegen des andauernden Niederkniens und Niederwerfens und am allermeisten wegen der geistigen Anstrengung, mit der jeder sich hingibt. Es ist ein unaufhörliches Ringen mit der eigenen Unvollkommenheit und bedarf ständiger Versenkung und Ermahnung. Doch keiner der Pilger kann in diesen Widrigkeiten seine Selbstbeherrschung ganz wahren.
Es geht weiter, durchs Jordantal, das Grenzland zwischen Jordanien und der von Israel besetzten Westbank. Zäune, Kontrollstellen, schwer Bewaffnete in kugelsicheren Westen. Einer geht prüfend durch unseren Bus. Draußen wird das Auto eines Arabers von Grund auf kontrolliert. Zum Schluss werden Spiegel unter der Karosse entlang geschoben. Dann dürfen wir passieren und gelangen schließlich nach Galiläa, unsere zweite Etappe. Hier ist alles grün und frisch, der Wind fängt sich in hohen Bäumen, doch der Jordan ist bloß ein Rinnsal. Er speist sich aus dem See Genezareth, aus dem zu viel Wasser abgepumpt wird.
Als nun Jesus am Galiläischen Meer ging, sah er Petrus und Andreas. Sie waren Fischer. Und er sprach: Folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen.
Du musst da mal hin, wo Jesus gelebt hat. Du musst es in Wirklichkeit sehen, die Orte kennenlernen, die Atmosphäre
wahrnehmen können. Ah, hier haben die Geschichten stattgefunden, die mir von Kindheit an vertraut sind.
Und wo er in die Dörfer hineinging, da legten sie die Kranken auf den Markt. Und alle, die ihn anrührten, wurden gesund.
Magdala, Bethsaida, Kapernaum, das sogenannte evangelische Dreieck am Nordufer des Sees Genezareth. Die biblische Landschaft mit Hügeln, Feldern, Fischerdörfern, in der alles passierte, in der Jesus seine Wunder tat. Endlich bin ich da.
Ich gehe jetzt nicht mit der Erwartung her, das muss jetzt so ausschauen, wie es in der Bibel steht.
Ein menschenleerer Badeort mit zerzausten Strohzäunen. Sonnenschirme, Strandmöbel und anderer Sperrmüll, alles auf einen Haufen geworfen. Daneben verwitterte Werbetafeln. Wo einst Maria Magdalena gelebt haben soll, thront heute eine ramponierte Hawaii-Bar. Der See aber ist tiefblau und von magischer Schönheit. Er liegt einfach da, mit der Gelassenheit von Jahrtausenden.
Der See ist sehr fischreich. Übrigens in letzter Zeit nimmt das ab, weil der Wasserspiegel so gesunken ist. Dadurch wird auch das Wasser schlechter und außerdem war er überfischt. Es ist jetzt für die nächsten 2 Jahre das Fischen hier verboten.
Wir biegen auf einen großen Parkplatz ein, Busse in Dreierreihen. Kapernaum, the town of Jesus, verkündet ein helles Schild.
Übrigens ist da auch eine Tafel mit allen Päpsten. Die Kapelle ist irgendwann in den 30er Jahren gebaut. Und die Treppe, die hier rauf führt, der Fels zieht sich rein in die Kapelle. Und das soll also der Fels sein, auf dem Jesus das Mahl bereitet hat. Wie gesagt, die Tradition braucht immer einen Platz, wo sie sowas festmacht. Und das ist hier dieser Platz. Kann auch ein anderer Fels gewesen sein, aber es ist hübsch zu sehen.
Er stieg aus dem Schiff und sah die große Menge und sprach zu den Jüngern: Ich will sie nicht ohne Speise lassen, auf dass sie nicht verschmachten auf dem Wege. Wie viele Brote habt ihr?
Was ist denn da abgelaufen mit dieser Menge von Menschen? Die haben da bloß ein paar Brote gehabt und ein paar Fische und plötzlich reicht's allen.
Tapka, ein ummauertes Gartenareal mit Kapelle und Gästehaus direkt am See, das vom Vatikan zum Ort der wundersamen Brotvermehrung erklärt wurde. Franziskanermönche haben die Aufsicht, wie überall hier an den Jesusorten. Männer in kurzen Hosen werden nicht eingelassen. Frauen müssen die Schultern bedecken. Der Andrang ist groß. Weiter hinten am Ufer stehen italienische Pilger mit hochgekrempelten Hosen im seichten Wasser und kühlen sich die Füße. Sie tragen alle rote Hüte und ein Erkennungsschildchen am Hemd. Spiritus steht darauf.
Girate per favore dalla mia parte. Giuseppe, girati, Giuseppe.
Hier kann ich mir auch gut vorstellen, dass die Menschen auf ihn gewartet haben und am Ufer entlang gegangen sind und geguckt haben, wo ist das Boot, und jetzt kommt Jesus dann an und schon ihre Rastplätze aufgeschlagen haben, um ihn da zu erwarten und um auf ihn zu hören.
Was ist hier eigentlich angesagt? Warum die Aufregung und Unruhe? Die meisten wollen den legendären Findling berühren, auf dem die wenigen Fische und Brote gelegen haben sollen, von denen alle satt wurden. Verzückt knien sie davor. Ich kann das nicht, kann ich diesen kalten Stein küssen. Irgendwie hatte ich erwartet und gehofft, den besonderen Geist des Ortes zu spüren. Die Franziskaneraufseher kontrollieren alles mit strengem Blick. So verloren war ich lange nicht.
Einige tauchten gerade so, wie sie auf den Eseln saßen, ins heilige Wasser und versicherten fortan, in ihren Kleidern vom Glück begünstigt zu sein. Andere hatten Tücher aus Leinen oder Wolle gekauft, die sie in dem Wasser schwenkten. Wir standen also vergnügt und froh im Wasser und tranken auch etwas davon in Ehrfurcht. Die Leute sagen, dass jemand, der hier bade, hinfort nicht altere, ja sich sogar verjünge um die Stunden, die er im Wasser zugebracht hat.
Ich trockne meine Füße in der Sonne. Da winkt Pfarrer Hermann. Er führt uns in ein kleines Wäldchen unweit des Sees.
Hier steht eine Kopie des Brotvermehrungstisches, umgeben von Steinbänken. Der schattige Platz musste vorher bei den Franziskanern gebucht werden. Wir haben ganze 20 Minuten, um uns zurückzuversetzen in das biblische Geschehen. Und sie aßen alle von den 5 Broten und den 2 Fischen und hoben auf, was übrig blieb. 12 Körbe voll.
Ich bin ganz dankbar, dass wir hier Zeit haben vor Gott und gewiss sein können, dass wir das im Namen Gottes tun. Hier in der Ebene, von der es heißt, dass die Menschen sich lagerten und Jesus zuhörten und in seiner Nähe erfuhren, dass sie gesund und heil wurden.
Dass Jesus dann über das Meer gewandelt sein könnte, glaube ich nicht. Das mit den Broten glaube ich auch nicht, aber dass sie voll waren, das denke ich schon. Also es genügt, dass er im Geist bei uns ist und wir hören, was er gesagt hat.
Jesus, der Kumpane, der sich im Brot mitteilt, der Kumpel, der etwas übrig hat für die zu kurz gekommenen. Anders als die Könige Israels, die das Brot teuer weiterverkauften an fremde Völker. In Wanderhose und luftigem Hemd steht Pfarrer Hermann da. Ein Brot in der Hand, eine Flasche Wein auf dem Steintisch. Wir essen und trinken. Kein Fleisch, kein Blut, kein Hokuspokus. Jesus, der Kumpel. Und plötzlich ist da doch so etwas wie sein Geist über dem glitzernden See.
Wir feiern da Abendmahl. Da ist man es richtig runtergegangen, da sind fast die Tränen gekommen.
Wir schauten auf den See raus und dann schauten uns kurz an und haben gesagt, na ja klar, das ist es doch. Ja, also ein richtiger seliger Moment.
Ich erhebe mich heute in gewaltiger Kraft. Ich weihe mich heute Gottes mächtiger Führung, Gottes wachendem Auge, Gottes lauschendem Ohr, Gottes schützenden Händen, Gottes fürsprechendem Wort, Gottes leitender Weisheit, Gottes offenen Wegen, Gottes bergendem Schild, Gottes rettender Herrscher.
Auf einmal stürmen aus dem Hintergrund die italienischen Pilger heran, angeführt von einem Priester mit Rollkoffer. Platz da, lautet seine wortlose Botschaft. Eure 20 Minuten sind um. Jetzt sind wir dran. Spiritus.
Frommheit kann einen auch versauen. So krass muss man das einmal sagen. Ja? Dieses Raffen nach Raum und Aufmerksamkeit, wenn man das dann erlebt, das ist schon auch eine bittere Lektion.
Zu der Zeit ging Jesus durch ein Kornfeld. Seht die Vögel unter dem Himmel, schaut die Lilien auf dem Felde, sorgt euch nicht für den anderen Morgen.
Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich, und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach.
Selig sind, die reinen Herzens sind. Selig sind die Friedfertigen.
Irgendjemand neuerdings möchte das auf einem ganz anderen Hügel weiter unten haben. Und die Tradition hat sich weitgehend geeinigt, dass es hier gewesen ist.
Also es ist für mich nicht wichtig zu wissen, genau hier auf diesem Berg, an dieser Stelle hat Jesus die Bergpredigt gesprochen, sondern wichtiger ist für mich zu spüren, hier ist diese Atmosphäre oder hier ist dieses Klima, hier ist der Platz, hier spüre ich die Vögel und das Gras und was da wächst.
Das ist die Landschaft, in die seine Verkündigung gehört. Und da sind wir jetzt.
In einem Rosengarten der Franziskanerinnen hoch über dem See. Mittendrin ein achteckiger Kirchenklotz. An den Wänden die 8 Seligpreisungen.
Der Gesang, der stieg echt empor wie zum Himmel. Das fand ich ganz berauschend schön.
Also das hatte für mich schon so vollen Identitätswert. Nämlich, dass ich dann, wenn ich so in diesen Gesang reinkomme, dann gar nichts anderes mehr haben will, als eben nur noch dieses.
Selig seid ihr, die ihr hier weinet, denn ihr werdet lachen.
Halt die Wunden unserer Herzen.
Mein Blick flieht durch die schmalen Kirchenfenster hinaus auf die weiten Felder. Und wer dich schlägt auf eine Wange, dem biete auch die andere dar.
Ich bin draußen in den Feldern, atme die milde Luft, sehe mich satt an den Farben. Nichts könnte friedlicher sein als dieser Weg durch das Abendlicht hinunter vom Berg der Seligpreisungen, durch den Wind, der mich zärtlich zaust. In diesem Moment bin ich die Lilie auf dem Feld, der Vogel am Himmel. Ich kann sein, der ich bin.
Wange hinhalten, Feindesliebe, du kommst irgendwo hin und du wirst keine Macht ausüben. Das frappiert mich völlig. Und für mich ist elend wichtig, genau das zu verkörpern. In der Nachfolge Jesu versuchen eisern diese Punkte einzuhalten. Hier bat ich ja praktisch in all diesen Geschichten oder in diesem Jesusgefühl. Hier richtet sich alles ja danach.
Der See ist bis 45 Meter etwa tief. Er ist 20 Kilometer lang. Er ist an der breitesten Stelle 13 Kilometer breit.
So viel ist an diesem Tag passiert. Ich möchte eigentlich nur noch einen einzigen Aspekt ansprechen, der mich erreicht hat. Diesen Moment, als Petrus über das Wasser auf Jesus zugeht.
Mit dem Boot fahren wir über das Galiläische Meer. Abendsonne färbt die Gesichter.
Im ersten Moment festhält an Jesus, auf ihn schaut.
Ich bin randvoll mit Eindrücken und Geschichten. Die von Jesus, der über das Wasser wandelt, nehme ich kaum wahr. Als wir dann unser Quartier am anderen Ufer erreichen, will ich nur noch ausspannen. Ich hole meine Badesachen und springe in den See.
Es kann auch sein, dass ihr ein Gefühl habt für diesen Tag oder eine Farbe oder irgendetwas, was diesen Tag mit einer Stimmung verbinden lässt. Und für manche Menschen ist das eine tägliche Übung. Ich suche nochmal die mir von Gott geschenkte Zeit auf am Abend eines Tages. Für mich ist es eigentlich eine Übung gegen das Zerrinnen der Zeit.
Was geht da vor sich? Wen suchen die Militärs? Alle sind aufgesprungen. Die abendliche Meditation am See endet abrupt. Waren das wirklich Schüsse? Wir stehen da und starren in den Nachthimmel. Irgendwo bei Ramallah im Westjordanland sind jüdische Siedler erschossen worden. Morgen wollen wir dort entlangfahren. Die Route wird geändert, keine Gefahr, sagt unser Reiseleiter. Der Hubschrauber verschwindet. Über dem See geht der Mond auf.
Da sahen wir die schöne, heilige, würdige Stadt Jerusalem mit dem Berg Zion und fielen von den Eseln auf die Erde zu beten und dankten Gott, dass er uns des Anblicks würdig gemacht hat, und empfingen vollkommenen Ablass aller Sünde, so hoch als der Papst kann geben. Schweigend sind wir in die heilige Stadt gezogen. Kamen auch viele Heiden gelaufen, die uns besehen wollten.
Und als er zu Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der?
Angekommen, ha? Wir sind angekommen.
Okay. Guck mal, da ist dann Garten Gethsemane.
Nun stehen unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Jerusalem ist gebaut als eine Stadt, in der man zusammenkommen soll, zu preisen den Namen des Herrn. Denn dort stehen die Throne zum Gericht, wünschet Jerusalem Glück. Es möge wohl gehen denen, die dich lieben. Es möge Friede sein in deinen Mauern.
Una volta, due volte. Mi sembra che nella terza volta Gesù.
Der Weg, den wir jetzt gehen, ist aller Wahrscheinlichkeit nach genau der Weg, den Jesus damals runtergeritten ist. Denn Friedhofsgelände war auch damals schon hier. Und da geht man nicht durch, man geht auf den Wegen und die Wege bleiben. Die werden asphaltiert, da werden Mauern daneben errichtet, da werden sogar Kabel fürs Kabelfernsehen durchgezogen. Aber es bleibt derselbe Weg. Ich persönlich gehe davon aus, dass er genau diesen Weg runtergekommen ist. Dann durchs Kidrontal und dann eben durchs Goldene Tor rein.
The Golden Gate, the Eastern Gate, the gate that Jesus made his entrance into Jerusalem on Palm Sunday.
Ein frisches Hemd, da nichts wie raus und über die Straße. Hinein ins Gedränge der Altstadt, ins Preisgeschrei der Händler, in die Gewürzluft, die Bonbonwände entlang am blinkenden Spielzeug vorbei. Alte Frauen halten mir Granatäpfel hin, halbwüchsige fuchteln mit Plastikpistolen, Männer trinken Tee. Unter den bodenlangen Gewändern mal schicke Schuhe, mal brüchige Latschen. Junge Mädchen balancieren Einkaufstüten auf den Köpfen. In nicht einmal 5 Minuten habe ich vergessen, dass ich ein Pilger bin im Heiligen Land. Ich fühle mich herrlich. An einer Ecke streiten Jugendliche. Gegenüber wachen israelische Soldaten vor einem christlichen Hospiz, lässig und doch aufmerksam. Orthodoxe Juden mit großen Hüten und langen Mänteln kommen im Dauerlauf daher. Sie bleiben dicht zusammen, begleitet von einem Bewaffneten in Zivil. Auf einmal wird alles anders. Ich passiere den letzten Laden. Die Araber bleiben zurück. Vor dem Fenster eines Turmzimmers hängt eine israelische Fahne. Die enge Straße ist schummrig, still. Ein unbewohnter, gespenstischer Tunnel. Meine Schritte werden schneller, bis mich grelles Licht blendet. Polizeikontrolle. 2 junge Burschen checken meinen Ausweis, durchleuchten den Rucksack, erfragen meine Absichten. Eine kurze Handbewegung. Ich darf durch die Panzerglastüren ins jüdische Viertel.
Eberhard war nicht mehr zu halten. Er drängte zur Klagemauer.
Dieses Wippen, daran kann ich sofort einen Juden erkennen. Ich finde diese Mauer einfach perfekt. Hier kannst du das Leid der Welt erahnen. Gehen wir mal näher hin. Ne?
Ich sitze auf einem weißen Plastikstuhl inmitten orthodoxer Juden mit Schläfenlocken. Sie tragen lange Mäntel und Pelzhüte. Väter mit ihren Kindern, junge Burschen in Gruppen. Sie halten sich an den Büchern fest, sie wippen mit dem Oberkörper. Dazwischen einzelne stille Beter, die Stirn an die verwitterten Quader gepresst.
Man spürt es ja direkt, dass hier wahrscheinlich die Herzkerne vorgetragen werden. Und zwar sofort aus dem Herauslaufen von, was weiß ich, Frühstück oder Mittagessen läuft man dahin, muss sich leicht bergab begeben, hat den Himmel offen und wird das Wichtigste sagen, was einem im Leben betrifft. Und zwar als Wunsch. Ja, wenn man nur da sitzt, kriegt man das mit.
Niemand beachtet mich. Ich habe die Kippa auf, die jüdische Kopfbedeckung, die mir ein Mann am Eingang gab, und schaue die Mauer an. Die Ritzen sind voller Wunschzettel. Weiter oben haben sich Tauben eingenistet, als warteten sie auf einen Auftrag. und irgendwo wachsen Büsche aus den Nischen. Ich spüre, dass dies ein guter Platz ist. Aber ich bin zu müde, um mich gleich ganz nach vorn an die mächtige Mauer zu wagen. Die nächsten Tage in Jerusalem beginnen immer gleich. Um 5 Uhr morgens werde ich aus dem Schlaf gerissen. Für die Moslems das Signal, mit dem täglichen Fasten zu beginnen. Ramadan. Für uns Pilger der Weckruf, um uns einzustellen auf den Abendmahlsaal, den Garten Gethsemane und die Via Dolorosa, den Kreuzweg hinauf zur Grabeskirche. Wir wollen die Ersten sein. Als wir um 6 Uhr das arabische Viertel betreten, strömen uns schon muslimische Gläubige entgegen. Auch die Geschäfte haben bereits geöffnet.
Vom Tempelberg kommen, ja.
Zumindest bringen sie Gebetsteppiche mit. Wann ist denn das erste Frühgebet?
Das ist normalerweise später. Also das habe ich jetzt auch nicht geahnt, sonst glaube ich, wäre ich doch andersrum gegangen. Hatte mir das vorher sehr überlegt, wie ich gehe.
Ganz früh am Morgen, ja, gehen wir schon die Via Dolorosa entlang. Da habe ich keine sehr heiligen, frommen Erwartungen, weil für mich ist der Weg ein touristischer Weg.
Ich gehe nur mal mit, aber vermutlich dann nur auf diesen geistigen Prozess. Wie kommt es zum Ende? Warum wird Jesus umgebracht?
Da verließen ihn alle Jünger und flohen.
Das nimmt kein Ende. Das ist, wenn man sich überlegt, wie viele Leute da zusammenkommen.
Ich hoffe, dass es bald noch ein bisschen ruhiger wird. Aber könnt ihr mich hören? Jesus wird zum Tod verurteilt.
Die Kriegsknechte flochten eine Dornenkrone und setzten sie auf sein Haupt.
Einen Mann, der gerade vom Feld kam, Simon von Cyrene, den Vater des Alexander und des Rufus, zwangen sie, das Kreuz zu tragen. Und sie brachten Jesus an einen Ort namens Golgatha, das heißt übersetzt Schädelhöhe. Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen.
Und ist da im Fels ein vergitterter Spalt. Durch das Gitter konnten wir mit den längsten Fingern die Säule berühren, daran der Herr Jesus gegeißelt ward. Die ist allzeit nass und schwitzt. So können auch die Steine weinen am Karfreitag.
Wenn ihr rausgeht, seht ihr über dem Torbogen hier die Szene abgebildet, wie Jesus das erste Mal unter dem Kreuz stürzt.
Alles eng. Alle Gerüche, Essen, Waschmittel, Kleidungsstücke, Babys, Frauenmäntel, dann wieder Fladenbrot, Security, Bewaffnete. Die sollten mir wohl das Gefühl von Sicherheit geben.
Unweit von Golgatha bricht Jesus zum dritten Mal zusammen. Wer im Leben immer wieder fällt und versagt, ist irgendwann ganz unten.
Zur rechten Seite ist ein Loch im Felsen. Und steckt ein Mensch sein Haupt dort hinein, so hört er Getöse und Gerumpel und meint, ein Feuer prasseln zu hören. Und wird einem wehe im Kopf. Das ist des Teufels Loch.
Sie brachten ihn nach Golgatha und gaben ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt.
Die Stationen 10 bis 13 sind hier oben. Jesus wird ans Kreuz genagelt.
Die Grabeskirche ist 1000-mal überschüttet. Die gehen nach Galiläa und da war ihnen das Grab eigentlich egal. Ein Jesusgrab kann man nicht besuchen. Also ich glaube, ich gehe da auch nicht rein.
Der Leichnam Jesu wird ins Grab gelegt.
Das Grab ist gefüttert mit poliertem Marmelstein. Und aus dem allerheiligsten Loch geht ein süßer und wohlriechender Geschmack her, so sich ein Mensch darüber hält.
Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Und er nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leinentuch und legte ihn in ein Felsengrab.
Dieses Reinsteigen in diese Grabkammer, mein Gott, ist es im Grab schrecklich. Also da habe ich vor meinem eigenen Tod Angst gekriegt. Also das war beklemmend und dann war noch so eine dicke Luft da drinnen.
Mir dreht sich alles. Ich weiß nicht mehr, wo wir langgegangen sind. Überall wichtige Nischen, heilige Löcher, streng aufgeteilt zwischen Armeniern, Kopten, Griechen, Lateinern. Das Grab habe ich nicht gesehen. Eigentlich habe ich nur herumgesessen und abgewartet, mich gewehrt gegen den plötzlichen Zwang zum Flüstern und Schleichen und Küssen gesalbter Steine. Abendmahlsaal, Garten Gethsemane, Teich der Gnade. Ich weiß nicht mehr, ob das gestern war oder noch morgen dran kommt.
Io capisco che lo spirito vuole.
Ich weiß nur, dass ich mich nach der Wüste sehnte, dem See, dem inneren Weg. Irgendwann bin ich ins arabische Viertel geflüchtet und habe mich rasieren lassen. Das scharfe Messer am Hals, die Blicke der Kundschaft im Nacken. Medizin gegen akute Heiligtümervergiftung. Abends noch 3 Bier in einem Lokal im neuen Teil Jerusalems. Und nachts, im Traum, ein tanzender Jesus, wie es ihn in einem vergessenen Evangelium gibt.
Um den Tempel der Heiden ist eine lustige, schöne Weite. Zu etlichen Zeiten waschen sie die Steine mit lauterem Rosenwasser und lassen weder Hund noch Rind und keine kranke Frau hinzulaufen.
Der letzte Tag. Ich treibe durch die Altstadt. Überall Polizei. Der Tempelberg ist für Besucher gesperrt. Irgendwo sind Steine geworfen worden. Mich zieht es zur Klagemauer. Der Platz ist voll. Juden in Festtagskleidung, Kinder tragen Torarollen, Väter tanzen im Kreis um sie herum. Die Frauen stehen hinter einer Barriere auf Stühlen und feuern sie an. Bar Mitzvah-Feier im Freien. Die Verwandten haben mächtige Filmkameras auf den Schultern. Manche sind sogar aus Amerika angereist. Ich gehe wie im Slalom auf die Mauer zu. Keiner hält mich an. Ich darf hier sein. Ich finde eine freie Stelle, gehe ganz dicht heran. Es riecht nach Seife und trockenem Gras. Ich nehme die Arme hoch und berühre die Wand mit Händen und Stirn. Der Stein ist warm. Neben mir murmelt und ächzt einer sein Gebet. Ich schließe die Augen. Ganz allmählich wird es still in mir. Leise sage ich, was ich zu sagen habe. Die Wand hört zu, nimmt alles auf. Irgendwo über mir steigt eine Taube auf.
Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden.
Vom Negev über Galiläa nach Jerusalem. Eine Pilgerreise durch das Heilige Land.
Feature von Rainer Schildberger. mit Texten des mittelalterlichen Pilgers Felix Fabri und aus dem Neuen Testament.
Im Originalton Ulrich Herrmann, Hartmut Hahn und andere.
Die Sprecher waren Max Urlacher, Martin Engler und Max Voite.
Ton Martin Selig, Kaspar Wollheim und Sabine Gorny. Regieassistenz Judith Westphal. Regie Karin Hutzler. Redaktion Dieter Joost.
Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Deutschlandfunk 2011.
Diese Sendung hören Sie ein zweites Mal, übermorgen Sonntag um 15 Uhr hier auf DRS 2. Nächste Woche kommt es zu einer Begegnung mit Edmund de Waal. Edmund de Waal ist ein anerkannter Keramiker in London und hat ausgehend von einer Sammlung ihm vererbter winziger japanischer Holz- und Elfenbeinschnitzereien die Geschichte seiner Familie erkundet und ein betörendes literarisches Porträt einer Epoche verfasst. Sein Buch mit dem Titel »Der Hase mit den Bernsteinaugen« hat es in kürzester Zeit auf die Bestsellerlisten geschafft. Hans-Uli Probst spricht mit Edmund de Waal über seine jüdische Familie, seine Recherchen, sein Buch. Nächsten Freitagabend in der Passage 2 oder in der Wiederholung am Sonntag um 15 Uhr.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.